Ja, ich war am 16. August, bin ich zum zweiten Mal über den See gefahren mit der Fähre von Friedrichshafen nach Romanshorn und saß dort an der Seite und habe mich ein bisschen auf die Predigtserie vorbereitet. Und zwar habe ich hier mal aus Wikipedia zwei Unterlagen mir ausgedruckt, das eine über Einsamkeit, das andere über soziale Isolation, weil das sind so die Themen, die wir ja auch ein bisschen anschauen, und ich habe das gelesen und dann spricht mich eine Frau, die neben mir sitzt, spricht mich an. Nachher stellt sich raus, sie ist 86 Jahre alt und sie sagt: Entschuldigung, sind Sie Sozialarbeiter? Dann sage ich: Nein, warum? Ja, ich sehe da, was Sie da lesen und so. Wissen Sie, ich bin ja alleine, weil mein Mann ist schon vor einigen Jahren gestorben, aber einsam fühle ich mich nicht. Wissen Sie, da oben gibt es jemand, der ist für mich da, das weiß ich. Und es war so ermutigend, jemanden zu treffen, mit dem ins Gespräch zu kommen. Die Frau war aus Bern, sie hat einen Ausflug mit einer Kollegin oder Freundin oder Tochter, das weiß ich jetzt nicht, gemacht, mit der Bahn über den See zu fahren. Und sich einfach den Tag genossen, und wir sind ins Gespräch gekommen. Ich habe dann erzählt, ich bin Pastor in der Krishona, hat sich wahnsinnig gefreut. Und ich hatte zufällig noch ein Exemplar vom Öpfelkerne dabei, habe ich ihr das noch mitgegeben. Und so sind wir dann wieder getrennte Wege gegangen. Aber was mir wieder bewusst geworden ist, was für Möglichkeiten, was für einen Segen, was für eine Lebensperspektive haben wir, wenn wir den da oben kennen. Das verändert so viel in dem, wie wir mit dem Leben umgehen können. In meiner bisherigen Predigten zu der Serie Mini Stadt, da habe ich ja schon mal drüber gesprochen, wie Sorgen und Ängste Gedanken des Zweifels und der Unsicherheit auslösen, dass Gott uns liebt und dass er zu uns steht. Und ich habe darüber gesprochen, dass das eine Wahrheit ist, die wir nicht nur vom Kopf her verstehen sollten, kognitiv erfassen, sondern dass es eine Wahrheit ist, die vor allem dann ihre Kraft entwickelt, wenn sie bei uns im Herzen verankert ist. Und wie doch in Herausforderungen, in Zeiten, wo wir in Not kommen, wie diese Wahrheit aus unserem Herzen manchmal entgleitet. Und wir so ganz fundamentale, ganz grundsätzliche Dinge wie: Ich bin angenommen, ich bin geliebt, wie wir plötzlich in Zweifel kommen, ob es tatsächlich so ist. Scheinbar war das bei dieser netten Dame hier auf dem Schiff so, dass sie das wusste. Sie wusste: Ja, ich bin alleine, mein Mann ist vor Jahren gestorben, aber ich bin nicht einsam. Ich weiß, dass der da oben mit mir ist. Diese Wahrheit, ich bin geliebt, ich bin angenommen, die greift ganz tief auch in unsere Persönlichkeit an, in unserem Verständnis, wer wir sind. Sich geliebt und angenommen zu wissen, macht uns stark und widerstandsfähig in Herausforderungen. Zu wissen, da ist jemand, der auf mich Acht hat, gibt uns nochmal einen extra Boost, eine extra Kraft in schwierigen Situationen. Und gleichzeitig, wenn wir das festhalten können und in diesen schwierigen Situationen entsprechend leben, können wir Vorbild für andere sein, wie man mit schwierigen Situationen im Leben umgehen kann. Und darum geht es ja bei uns in der Predigtserie. Ich fühle mich, und da hatten wir bisher verzweifelt, ungeliebt, abgelehnt. Heute machen wir mal ein positives Thema. Ich fühle mich angenommen, sollten wir uns auch genauer anschauen. Aber wir haben auch festgestellt, und wir müssen da auch aufpassen, wir sind ja in keiner Weise irgendwie besser dran als Leute, die jetzt nicht glauben oder nicht in die Gemeinde kommen. Und das ist uns auch immer wieder wichtig, das auszudrücken. Dass wir auch sagen, unter jedem Dach hat es eine Sache. Und auch wir müssen uns mit den Themen, die schwierig sind, auseinandersetzen. Sondern das Einzige, was uns unterscheidet von Leuten, die nicht den Glauben haben, dass sie weniger Lösungsmöglichkeiten, weniger Ressourcen haben, dass wir hier auch eine tolle Gemeinschaft haben, wo wir im Gebet miteinander einstehen, wo wir in Gesprächen einander ermutigen können, wenn es mal schwierig wird. Darum geht es in der Serie, den Schatz des Glaubens zu erkennen. Einen Schatz, den jeder von uns hat, das zu erkennen, durch diesen Schatz selbst erstmal heil zu werden, aber dann auch andere an diesem Schatz teilhaben lassen. Und heute möchte ich mit euch eine sehr identitätsstiftende Bibelstelle anschauen. Es geht um Annahme, es geht um Erbe. Und ich glaube, dass diese Bibelstelle direkt dein Herz berühren wird. Dass es hineindringt mit Kraft, mit Zuversicht, mit Selbstvertrauen, dass das alles entstehen wird. Und dazu schauen wir uns jetzt mal einen längeren Abschnitt an aus dem Galaterbrief im Kapitel 4. Ich habe euch den Text im Gemeindeflyer, im Gottesdienstflyer abgedruckt. Also ihr könnt während der ganzen Predigt immer mal wieder den Text anschauen und sehen, wo ich jetzt gerade bin, weil ich werde dann nachher nur noch ein paar Verse draus rausnehmen. Paulus schreibt an die Gemeinde in Galatien, es war ja eine heidenchristliche Gemeinde, das ist nicht aus der Synagoge entstanden, sondern das sind Griechen, griechischgläubige, sind dort zum Glauben gekommen. Er schreibt, überlegt einmal, solange der Erbe noch nicht volljährig ist, besteht zwischen ihm und einem Sklaven kein Unterschied, obwohl ihm als Erben schon alles gehört. Bis zu dem vom Vater festgesetzten Zeitpunkt untersteht er einem Vormund und Vermögensverwalter bestimmen über den Besitz. Genauso ging es auch uns. Wie Unmündige waren wir allen Mächten und Zwängen dieser Welt ausgeliefert. Als aber die von Gott festgesetzte Zeit kam, sandte er seinen Sohn zu uns. Christus wurde wie wir als Mensch geboren und den Forderungen des Gesetzes unterstellt. Er sollte uns befreien, die wir Gefangene des Gesetzes waren, damit wir zu Kindern Gottes werden und alle damit verbundenen Rechte empfangen konnten. Weil ihr nun seine Kinder seid, schenkte euch Gott seinen Geist, denselben Geist, den auch der Sohn hat. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, Abba, lieber Vater. Abba ist ein aramäisches Wort, es gibt ein paar aramäische Wörter im Neuen Testament, was so viel heißt wie Papa, Papa, lieber Vater. Ihr seid also nicht länger Gefangene des Gesetzes, sondern Söhne und Töchter Gottes. Und als Kinder Gottes seid ihr auch seine Erben. Euch gehört alles, was Gott versprochen hat. Ihr seid seine Erben. Euch gehört alles, was Gott versprochen hat. Wow, was für eine Aussage. Aber schauen wir uns nochmal in ein paar genau die Verse an. Also da heißt es im Vers 1 gleich, solange der Erbe noch unmündig ist, es gibt im Griechischen unterschiedliche Worte, wie man Kind oder Sohn oder Tochter ausdrücken kann. Hier wurde jetzt das Wort für ein Kind gebraucht, das unmündig ist. Solange der Erbe noch unmündig ist, kann er sein Erbe nicht antreten. Es braucht also einen Prozess, dass dieses unmündige Kind zu einem Sohn wird, der das Erbe des Vaters antreten kann. Schauen wir uns mal per Vers 5 an. Dort heißt es, er sollte uns befreien, die wir Gefangene des Gesetzes waren, damit wir zu Kindern Gottes werden und alle damit verbundenen Rechte empfangen konnten. Im griechischen Text heißt es hier, dass wir von Gott als Kinder angenommen werden. Dass wir quasi, in der englischen Bibel steht hier oft, dass wir von Gott als Kinder adoptiert werden. Und die deutsche Übersetzung, die drückt das damit aus, dass sie dann nochmal erklärt, was dadurch rechtlich passiert, nämlich, dass wir dadurch alle Rechte empfangen können, die mit einer Sohnschaft, mit einer legitimen, rechtlich legalen Nachfolge von Vater auf Sohn zusammenhängt. Deshalb dieser Zusatz. Also erst wenn ein unmündiges Kind in irgendeiner Form angenommen wird, wird dieses unmündige Kind dann auch zum Sohn und zum Erben. Geistlich übertragen, solange wir unmündige Kinder sind, haben wir nicht den Zugriff. Wenn wir angenommen sind, dann leben wir in der Vollmacht und den Verheißungen Gottes. Und tatsächlich gab es eine Zeremonie in biblischen Zeiten, wie ein Vater seinen Sohn annimmt. Das möchte ich euch mal kurz erzählen. Nur dadurch, dass ein Vater einen Sohn bekommen hat, war das noch nicht der Erbe. Es war einfach mal nur ein biologischer Nachfolger, sondern es bedurfte einer Zeremonie, dass dieses Kind letztendlich auch als Erbe angenommen wird. Und es gab zwei Dinge, die in dieser Zeremonie wichtig waren. Also es war ungefähr so, wenn ein Sohn 14 Jahre alt war, dann würde es eine Zeremonie geben und zwei Dinge waren wichtig. Das erste ist, dass der Vater dem Sohn einen Umhang umlegen würde. Und dieser Umhang, der war dann auch für andere auf der Straße, in der Gesellschaft, das Zeichen, dass dieses Kind jetzt die Sohnschaft empfangen hat und damit rechtmäßiger Erbe des Vaters war. Und es gab ganz unterschiedliche Umhänge. Könige hatten einen königlichen Umhang. Der königliche Umhang zur biblischen Zeit, dunkelblau mit goldener Borde. Auch ein Metzger, ein Bäcker, ein Händler, alle hatten ihre Umhänge. Und das definierte letztendlich ihre Identität in der Gesellschaft. Und man konnte an diesem Umhang erkennen, wer sie waren. Und es gab auch einen Umhang der Sohnschaft. Das lateinische Wort ist eine toga virilis. Und sie zeigte den anderen, dass dieser junge Mensch jetzt als Sohn angenommen wurde und jetzt Erbe des Vaters ist. Das heißt, wenn der Sohn bisher in die Stadt ging und nur seine normale Kleidung anhatte, dann war es irgendwie ein Kind. Aber wenn er jetzt in die Stadt gehen würde, dann würde man an seiner Toga erkennen, er ist angenommen. Und das würde was mit seinem Schritt, mit seinem Selbstverständnis, mit seinem Gang, würde das verändern und die Menschen würden das erkennen. Und das Zweite, was in dieser Zeremonie stattfinden würde, wäre, dass der Vater auch mündlich sagen würde, das ist mein Sohn. Also den Umhang anlegen und sagen, das ist mein Sohn, gleichzusetzen mit, das ist mein Erbe. Nochmal zurück zu dem längeren Galater-Text, den wir gerade gelesen haben. Also in Vers 1 steht, dass solange wir unmündig sind, sind wir wie Sklaven. Das ist kein Unterschied. Du kannst von hohem Geburtsrecht sein, wenn du in der damaligen Zeit nicht angenommen warst, dann warst du unmündig und wie Sklave. Und so waren auch wir, solange wir noch nicht angenommen waren von Gott. Und er beschreibt es in Vers 3. Als wir noch unter der Welt waren, waren wir wie Sklaven der Welt, unter der Mächte der Welt. Aber dann mit der Annahme als Sohn, als Erbe passiert etwas. Wir werden Söhne, Töchter Gottes und haben Anteil an allen damit verbundenen Rechten, empfangen seinen Geist, mit dem wir dann Abba rufen, Abba Vater rufen. Und dann der letzte Teil in Vers 7. Und somit gehört uns alles, was Gott versprochen hat. Wir finden hier ein ganz wichtiges Glaubensprinzip. Also in unserem Denken müssen wir diesen Übergang schaffen, Kind Gottes zu sein, im Sinne von Unmündiger, ist ein großer Unterschied zu Sohn und Tochter Gottes zu sein, angenommen zu sein in die Sohnschaft als Erbe. Und viele Christen verstehen sich ganz klar auch als Kinder Gottes, sie gehören zur Familie, aber leben das sehr als Unmündige. Ich bin ausgeliefert meinen Gefühlen, ich bin ausgeliefert meinen Situationen, ich habe keine Autorität. Ja, Gott liebt mich, Gott vergibt mir, aber was habe ich sonst? Also viele leben ihr Christsein als unmündiges Kind. Und solange du nur unmündig bleibst und dir deiner Autorität nicht bewusst bist, solange hast du diesen Übergang noch nicht gemacht, indem dich der Vater bestätigt als sein Sohn, als seine Tochter. Nochmal, Vers 1, es heißt, solange das Kind noch unmündig ist, unterscheidet es sich nicht vom Sklaven, obwohl es eigentlich Erbe wird. Es wird Erbe werden, aber es unterscheidet sich noch nicht. Wichtig ist das, dass wir unsere Identität klar haben, denn unsere Identität entscheidet unser Denken und unser Verhalten. Unser eigenes Verständnis von Identität prägt das, wie wir unseren Glauben leben. Wenn du die Wahrheit um dein Erbe verlierst, dann werden dich Herausforderungen, über die wir die letzten Sonntage gepredigt haben, die negativen Gefühle wie Einsamkeit, Zweifel und auch Ängste, die werden dich überrollen. Aber wenn du weißt, dass du ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes bist, dann brauchst du dich nichts zu fürchten. Dann kannst du immer wieder sagen, ich weiß, Da oben gibt es einen und der hält zurück zu mir. Es ist total interessant zu sehen, dass selbst Jesus durch solch einen Prozess der Sohnschaft ging. Ist euch das schon mal aufgefallen? Jesus wurde ja 33 Jahre alt. Und die ersten 30 Jahre, da lebte er als Sohn von Maria und Josef, ließ sich nichts zu Schulden kommen, lebte heilig als perfekter Mensch in Harmonie. Und er tat in den ersten 30 Jahren kein Wunder. Tat er nicht. Doch dann geschah etwas, was sein Leben tatsächlich nochmal einen Boost, einen Schub gab. Jesus wurde getauft. Und wir lesen davon in Matthäus 3, 16 und 17 und wir schauen uns mal die Verse an. Gleich nach der Taufe stieg Jesus wieder aus dem Wasser. In diesem Augenblick öffnete sich der Himmel über ihm und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabkommen und sich auf ihm niederlassen. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel: Dies ist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Der Himmel öffnet sich. Der Heilige Geist kommt in Form einer Taube auf Jesus, ummantelt ihn mit der Kraft Gottes und der Vater spricht laut vom Himmel: Dies ist mein geliebter Sohn. Jeder Teilnehmer an der Taufe, der das gesehen und gehört hatte, der wusste, da passiert gerade eine Zeremonie. Hier wird gerade ein Mensch angenommen in die Sohnschaft. Ihm wird sein Erbe zugesprochen. Und wir wissen, dass Jesus hier in die Vollkommenheit seiner Berufung kam und damit sein öffentlicher Dienst begann. Und wenn wir weiterlesen, ich gehe jetzt da nicht drauf ein, sondern ich erzähle es euch, wenn wir weiterlesen in Matthäus 4, was passiert? Jesus geht in die Wüste, wo er 40 Tage fastet und wo der Teufel kommt und ihn versucht zu Fall zu bringen, wo er ihn verführen möchte. Drei Situationen sind uns überliefert und alle drei beginnen, indem der Teufel sagt: Wenn du der Sohn bist, seht ihr was? Du der Sohn bist. Also er attackiert Jesus, indem er Zweifel im Kern seiner Identität streut. Wenn du der Sohn bist, so macht er das. Und die Strategie vom Teufel hat sich bis heute nicht geändert. Er kommt und er sagt: Ja, du bist Christ, du hast dein Leben mal Jesus gegeben und dir geht's gut und du kommst auch in den Himmel, aber Autorität hast du nicht. Autorität haben nur ein paar Auserwählte, vielleicht die Pastoren, vielleicht auch nicht, vielleicht irgendwelche Leute, die christliche Bücher schreiben, vielleicht Leute, die YouTubes machen, wo dann 100.000 Mal geklickt werden. Die haben geistliche Autorität, aber du, nee, du hast keine Autorität. Der Teufel möchte, dass du nicht glaubst, dass du ein Erbe bekommen hast. Kind sein ist okay, unmündig sein ist okay, aber Autorität zu haben ist nicht okay. Ich möchte dir heute Morgen sagen, was die Bibel über dich sagt. Die Bibel sagt über dich: Du bist ein wahrer Erbe Gottes, du bist ein Sohn Gottes und selbst wenn du eine Frau bist, bist du ein Sohn Gottes. Zumindest nach der Galaterstelle. Und wir schauen das uns nochmal an. Weil ich habe jetzt immer nur über Galater Kapitel 4 gesprochen. Jetzt schauen wir uns mal ganz kurz Galater 3 und da das Ende an. Also was ziemlich direkt vor diesem Abschnitt kommt. Und da heißt es in Vers 26 und 27, denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder, habe ich das, Söhne, also hier steht das griechische Wort nicht für Unmündige, sondern für Söhne, für Erben, in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Also da wurde etwas um uns herumgelegt. Hallo, kommt uns das heute Morgen bekannt vor? Ummantelt zu werden. Also durch den Glauben sind wir Kinder Gottes, Söhne, Erben. Der Vater sagt, dich will ich, du gehörst zu mir. Und durch die Taufe haben wir Christus angezogen, wir sind ummantelt von Christus. Wenn das passiert, dann verändert sich unsere Identität. Wenn wir das begreifen, erstmal im Verstand begreifen, aber dann auch im Herzen verstehen, dann verändert sich deine Identität. Dann bist du Sohn Gottes, dann bist du Tochter Gottes und somit Erbe der Verheißungen Gottes. Oder wie es jetzt hier in Galater 4 heißt, du hast alle damit verbundenen Rechte empfangen und dir gehört alles, was Gott versprochen hat. Nochmal ein Gedanke, warum fällt es uns oft so schwer, an diesem Erbe festzuhalten? Denn wenn das alles so einfach wäre, dann wäre es super, wie das für uns wäre. Aber wir erleben es ja im Alltag doch manchmal anders. Wenn die Zweifel kommen, dann ist doch manchmal so, dass wir eher überrollt werden, als dass wir sagen, ich weiß, dass der da oben zu mir steht, kein Problem. Und dazu wollen wir uns nochmal eine Geschichte, die relativ bekannt ist, anschauen, Lukas Kapitel 15, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und die brauche ich jetzt nicht so groß erzählen, sondern nur das, was wesentlich für uns ist. Viele kennen die Geschichte, der Sohn, der geht zum Vater und sagt, Vater, ich möchte mein Erbe haben. Also der hat es verstanden, dass er Sohn ist und angenommen, dass er ihm ein Erbe gehört. Mal das mal positiv auszudrücken an der Stelle, da kriegt er sonst immer sein Fett ab. Also er nimmt das Erbe, er bekommt es, er verspielt es, er verliert es und schließlich landet er bei den Schweinen. Schließlich landet er bei den Schweinen. Und hier steigen wir in die Geschichte ein, Vers 18 und 19. Und er sitzt dort bei den Schweinen und er macht sich Gedanken, wie bin ich bloß in die Situation reingekommen? Er reflektiert sein Leben und er sagt, Mist, so habe ich mir das mit meiner Weltreise nicht vorgestellt. Was kann ich tun? Und er ist wirklich ganz, ganz unten, weil er sagt, na gut, dann gehe ich halt zurück. Und er sagt, ich werde zu meinem Vater gehen und ich werde zu meinem Vater sagen, hey, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Lass mich doch bitte als Arbeiter bei dir bleiben. Manche sagen auch als Knecht. Und hier haben wir wieder die Verbindung aus Galater 1. Wer ein unmündiges Kind ist, ist nicht anders als ein Sklave. Und das, was den Sohn letztendlich für sich logisch macht, dass er zurückkommen kann, naja, als Erbe kann ich nicht mehr zurückgehen, als Sohn, aber so als Knecht und der enterbt wurde, da kann ich wieder zurückgehen. Er fühlt sich schuldig und er fühlt sich als Sohn nicht würdig. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir verstehen müssen, dass wir manchmal uns genauso fühlen. Bei dem, was wir gemacht haben gestern oder in der Vergangenheit, da sind wir doch nicht würdig, uns als Sohn oder Tochter Gottes zu bezeichnen. Gesagt, getan, er macht sich auf den Weg, er geht los und er läuft nach Hause, er ist dem Haus nahe, der Vater kommt ihm entgegen, der Vater will ihn umarmen, das ist jetzt meine Version, der Vater will ihn umarmen und der Sohn stößt ihn zurück, weil er hat ja sein Sprüchlein gelernt. Und er sagt, Vater, sagt der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Den Rest kann er nicht mehr sagen. Es geht ja eigentlich weiter in dem, was er sich überlegt hat. Das kann er nicht mehr sagen, sondern der Vater sagt dann, der Vater befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und legt es meinem Sohn um, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt Schuhe für ihn. Der Vater spricht nicht mit dem Sohn über die Entschuldigung und er will auch gar nichts hören, er unterbricht ihn und er sagt, ihr lieben Knechte, mein Sohn hat ein Identitätsproblem, holt mal den Mantel, der ihm gehört. Der weiß nicht mehr, wer er ist. Den habe ich doch mal als Erbe berufen, da hat sich doch in meinem Verständnis nichts geändert. Und er legt diesem Sohn den Umhang um. Und obwohl der es überhaupt nicht annehmen kann und sich schuldig und voller Verdammnis fühlt, sagt der Vater, und ich sehe es anders. Du bist mein Erbe. Hier ist der Mantel, den du von dir aus wegwerfen willst. Ich sage nein, er gehört dir, du bist mein Sohn. Viele Menschen fühlen sich schuldig, fühlen sich unter Verdammnis über Dinge, die gestern und in der Vergangenheit passiert sind und es sagen, es kann doch nicht sein, dass der Vater mich als Sohn annimmt. Dass mir noch immer alle Verheißungen zur Verfügung stehen, das kann nicht sein. Sie sagen, unmündiges Kind, gerettet, das ist in Ordnung, aber Vollmacht habe ich keine. Aber heute Morgen möchte Gott dich einkleiden und möchte zu dir sagen, doch, du bist meine Tochter Gottes, du bist meine Tochter, du bist mein Sohn. Er hat es getan, wir haben es gelesen, aufgrund unseres Glaubens wurden wir Gottes Kinder, Klammer auf, Söhne und Töchter, Erben. Und durch die Taufe haben wir Christus angezogen. Das ist unwiederbringlich, das hat nichts mit dem, was du tust oder wie du dich fühlst zu tun. Das ist eine Tatsache. Und es ist gut, mal die Geschichte vom verlorenen Sohn von diesem Blickwinkel aus zu betrachten, dass der Vater sagt, nee, bei mir hat sich zu dir in deiner Identität, in deiner Stellung nichts verändert. Ja. Amen, danke. Alles, was in deiner Vergangenheit geschehen ist, wenn du mit einem zerbrochenen Herz vor Gott kommst, wenn du sagst, Herr, das, was ich getan habe, es tut mir leid und ich möchte umkehren, dann nimmt Gott dich an, wie du bist, als Sohn, als Tochter, als Erbe. Mehr braucht es nicht. Er bestätigt deine Identität. Kein Status ist größer. Du musst nichts erreichen. Du musst nichts erarbeiten, um eine bessere Identität zu haben als allein die Identität als Erbe. Und das Einzige, was es dazu braucht, ist, in Christus zu sein. Wir uns von ihm ummanteln lassen, dass wir an den Vater glauben, der uns als Tochter und als Sohn beruft. Wir singen jetzt ein Lied. Und ich lade euch ein, dieses Lied als Gebet zu singen. Das ist das Lied, das wir am Anfang gesungen haben. Es ist ein neues Lied und es handelt von der Güte des Vaters. Es handelt davon, wie gut er ist und wie sehr wir ihn brauchen. Wenn wir die Überzeugung der Sohnschaft oder der Tochterschaft in unserem Herzen bewahren, dann werden wir viel besser mit diesen Herausforderungen, die immer wieder kommen. Daran können wir nichts ändern. Herausforderungen kommen. Aber wir können etwas daran ändern, wie wir damit umgehen. Wenn du weißt, dass da oben jemand ist, der mit dir ist und der für dich ist, der mich ganz angenommen hat, ganz ehrlich, wofür sollte ich mich fürchten? Und ich weiß, es ist manchmal nicht so einfach und doch ist es die Wahrheit und daran wollen wir glauben, daran wollen wir festhalten.